Hallo auch von mir. Ich freue mich, dass ich hier bin. Und zwar möchte ich was sagen zu dem Thema, dass wir uns bereit machen sollen, dass wir bereit sein sollen, dass wir wachsam sind, dass wir nüchtern sind. Finden wir ja ganz oft in der Bibel, gerade jetzt, wo wir im Januar die Offenbarung gelesen haben, wurde, denke ich, jeder damit konfrontiert, dass gerade in der Offenbarung ganz oft diese Worte fallen, seid nüchtern, seid wachsam, wacht. Und das ist wirklich was ist, was Jesus sehr oft wiederholt, was oft in der Bibel vorkommt und was uns anspricht für die heutige Zeit. Und das soll unser Thema heute sein, dass wir bereit sind, dass wir nüchtern sind und dass wir wachen. Und vorweg möchte ich ein kleines Erlebnis euch erzählen, etwas, was sich Dienstagabend hier mal abgespielt hat in der Gebetszeit. Was heißt abgespielt? Gott hat gesprochen. Und zwar war mir das so, dass Gott sagt, dass er wirklich jemanden sucht, dem er sein Herz offenbaren kann. Dass er wirklich Ausschau hält nach Personen, die sagen, ich leih dir mein Ohr. Ich habe ein offenes Ohr für das, was du sagen möchtest. Und es war so ein dringliches Anliegen von Gott, habe ich gespürt, dass er wirklich wie durch die Reihen geht und Ausschau hält und guckt, wo sind die Menschen, die mir ihr Ohr leihen, die hören, was ich sagen möchte, die sich dafür interessieren, was auf meinem Herzen ist, die gerne in Kontakt kommen wollen mit meinem Herzen und die wissen wollen, was sind meine Anliegen. Und es war mir eindringlich, dass Gott das gesagt hat. Und ich habe mich so gefragt, manchmal, vielleicht kennt ihr das auch, dass wir zu Gott gehen und wir schütten ihm unser Herz aus. Und das sollen wir machen. Wir werden auch aufgefordert in der Bibel dazu. Wir sollen das machen und es ist wichtig. Und Jesus interessiert das, was auf unserem Herzen ist. Und er möchte das gerne wissen. Und er möchte, dass wir das mit ihm teilen. Aber manchmal ist es so, wir sagen ihm, was in unserem Herzen ist und dann gehen wir irgendwie so vom, ne, so aus der Gegenwart Gottes wieder raus und haben gar nicht gewartet, was Gott denn jetzt darauf sagen möchte. Dass er uns vielleicht eine Antwort geben möchte oder eine Hilfe, den Ausweg, wie auch immer. Und mir war das wirklich, dass Gott wirklich sagt, das ist mein Anliegen, ich möchte gerne zu euch sprechen. Gibst du mir dein Ohr? Und nicht nur auf unsere Anliegen, sondern dass Gott wirklich so einen Schwerpunkt dahingehend legt, dass er sagt, Beziehung ist etwas Wechselseitiges. Das ist, jeder offenbart sein Herz, jeder schüttet sein Herz im anderen aus oder erzählt, was im Herzen ist. Und Gott hat wirklich eine Sehnsucht und er sagt, ich würde dir gerne sagen, was auf meinem Herzen ist. Interessiert dich das? Möchtest du das hören? Und es war, ich habe das schon so empfunden, dass es Gott wirklich ein ganz starkes Anliegen ist und dass er wie Ausschau hält, dass er durch die Reihen geht und sagt, wo ist eine Person? Wo ist eine Person, der ich mich anvertrauen kann? Und das ist was Besonderes, dass Gott uns ins Vertrauen ziehen will und dass er uns gerne sagen möchte, was auf seinem Herzen ist. Und das ist wichtig für uns. Und ich glaube, dass es ganz viel mit dem Thema Beziehung zu Gott zu tun hat. Und ich glaube, dass es in dieses Thema Wachsamkeit sehr gut reinpasst und dass es für uns sehr wichtig ist, weil wir sind dann wachsam, wenn wir von Gott hören, stimmt's? Wir sind dann wachsam, wenn wir mitkriegen, was auch in unserem Umfeld, in der geistigen Welt abgeht. Und Gott möchte uns das gerne offenbaren. Gott möchte uns das so gerne mitteilen. Er möchte, dass wir wissen, was in unserer Nachbarschaft ist, was auf unserem Arbeitsort, wo wir arbeiten, wo auch immer wir sind, tagtäglich, auch über unser eigenes Leben. Er sieht Dinge und er möchte sie uns gerne sagen. Und er sagt, wo finde ich diese offenen Herzen, denen ich sagen kann, was ich sehe, was wir wissen sollen. Und er hält wirklich Ausschau danach und er sagt, ich möchte so gerne von meinem Herzen dir mitteilen. Ich möchte dir so gerne mitteilen, was mir ein Anliegen ist und was ich sehe, auch in unserem Umfeld. Und ich glaube, das ist so die Hauptvoraussetzung dafür, dass wir mitkriegen, was sich in der geistlichen Welt abspielt, auch in unserem Umfeld, wo wir tagtäglich sind, dass die Hauptvoraussetzung die ist, dass wir in enger Gemeinschaft mit Gott sind, dass wir wirklich von seinem Herzen hören. Dass wir diese Zeiten haben, wo wir vor Gott sind und hören, was er uns sagt. Und ich habe gedacht, bevor wir so in dieses Thema einsteigen, wachsam sein, wachen, ist ja die Frage, was macht denn ein Wächter aus? An was denkt ihr, wenn ihr das Wort Wächter hört? Was kommt euch da? Was sind Attribute oder Eigenschaften, die euch sofort einfallen? Auch im Natürlichen. An was denkt ihr, wenn ihr das Wort Wächter hört? Gerüstet? An was denkt ihr noch? Okay, Anfechter, hast du gesagt? Ein Wächter auf Zions Mauern. Was fällt euch noch ein zu dem Begriff Wächter?
Verantwortung.
Offene Augen und Ohren. Jemand, der eine höhere Position hat und weit sieht. Jemand, der das Licht verbreitet. Wir haben gehört, Eingänge, Tore. Ein Wächter ist oft zu finden vor Eingängen, vor Toren.
Stadtschütze.
Jemand, der die Stadt schützt. Und das sind einige Dinge, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Und ich glaube, das sind wichtige Dinge, die einen Wächter ausmachen. Das ist jemand, der aufmerksam ist. Der oft wirklich vor Eingänge oder Tore gestellt ist. Oder auch auf eine Mauer. Der einen weiten Blick hat und bis an den Horizont guckt. Und Ausschau hält, ob er irgendwelche Gefahren auch sieht, herandrohende Gefahren. Ob er einen Feind ausmacht zum Beispiel. Jemand, der klar sieht. Jemand, der aufmerksam ist. Das Gegenteil von schläfrig sein. Und ich glaube, dass ein Wächter auch, dass das eine Person ist, dass das etwas ist, was ihn ausmacht, dass er nicht erst, wenn der Feind kommt, reagiert. Ja, zack, und er ist schon eigentlich in den Toren drin. Sondern der Wächter ist jemand, der seine Augen schweifen lässt und guckt, ob er in der fernsten Ferne irgendwo ein Anzeichen sieht, ob da ein Feind ist. Damit er, wenn er ihn erkennt, eine Vorkehrung treffen kann und sofort die Türen schließt, dass der Feind erst gar nicht reinkommt. Und ich habe im Internet auch mal geguckt, was so eine natürliche Definition für Wächter ist. Und ich habe was gefunden, was ich euch gerne vorlesen möchte. Und zwar steht da, das ist jemand, der in der Regel, also der bewacht in der Regel zu einer Zeit, in der andere nicht mehr oder noch nicht wach und wachsam sind. Er warnte die schlafenden Bürger vor Feuerfeinden und Dieben. Also das, was wir auch schon so hatten. Ne? Jemand, der, es ist eine Person, die auch etwas bewacht. Also es gibt irgendetwas, worüber sie wacht. Also sie hält Ausschau, dass der Feind nicht kommt, zum Beispiel in die Tore, weil ein Wächter etwas bewacht. Sei es eine Stadt, ja, sei es eine Person, sei es ein Dienstbereich. Und ich glaube, wenn Gott davon spricht, dass wir wachsam sein sollen und dass wir Wächter sind, dann hat dieses, was wir so im Natürlichen auch verstehen und so einordnen können, was Wächter ist, was das bedeutet, das hat für uns eine Auswirkung auf unser Leben. Und das bedeutet, es gibt da einen, man kann das ins Geistige übertragen. Wir sind geistige Wächter. Gott sagt, wir sind welche, die wie geistig gesprochen auf einer Mauer stehen und weit gucken können, wenn wir in Gemeinschaft mit Gott sind. Weil Gott wird uns, er möchte uns gerne Dinge zeigen, die in unserer Umgebung, da wo wir sind, die sich abspielen in der geistigen Welt. Und wir sind solche, die Ausschau halten sollen und gucken sollen, gibt es irgendwo ein Anzeichen für einen Feind? Sehen wir den Feind? Und wie kommt der Feind an uns ran? Was fällt euch da ein? Meistens. Über die Gedanken. Ja, und ich stelle mir das so vor, wenn man das so trägt ins Geistige, ist es auch, wenn wir nur merken, da kommt ein Gedanke vom Feind und wir merken, er kommt, dass wir ihn nicht anrücken lassen, bis er irgendwie zack in unseren Gedanken drin ist und sich weiter formt, sondern dass wir Wächter sind darüber und wachen und sehen, da ist ein Gedanke vom Feind und das ist eine Lüge und ich schließe die Tür. Wie ein Wächter, der vor einem Eingang sitzt und die Tür schließt, dass der Feind erst gar nicht reinkommt. Das ist etwas, was wie provisorisch schon stattfindet. Man sieht, da kommt was und man reagiert, bevor es dazu kommt, dass der Feind drin ist. Ja, das ist auch eine Position, die der Wächter hat, zu warnen, andere zu warnen und vorher zu reagieren. Und ich habe mich gefragt und habe mich damit auseinandergesetzt, wenn Gott sagt, wir sollen wachen, wie wachen wir? Und das finden wir im Wort auch ganz klar. Und ich glaube, das ist eine Hauptvoraussetzung dafür, dass wir wirklich Wächter sind, dass wir wachen können, dass das die ist, dass wir in enger Gemeinschaft mit Gott stehen, dass wir hören, was Gott uns sagt. Denn jeder von euch ist ein Wächter, wir sind alle, Gott sagt zu jedem, sei wachsam. Und wenn es nur, was heißt nur, wenn es das eigene Leben ist, weil Jesus sagt, ich komme zurück zu einer Braut ohne Flecken und Runzeln und Jesus sagt, sei wachsam über deinem Leben. Du bist derjenige, der entscheidet, was kommt in dein Leben rein, was kommt nicht in dein Leben rein. Ja, du wachst über deinem eigenen Leben. Du entscheidest. Was kommt in dein Leben? Wo sagst du, nein, da verschließe ich dem Feind die Tür? Das ist ein ganz wichtiger Bereich, wo jeder wachen muss. Dann gibt es Dienste, über die wir wachen sollen, wo Gott gesagt hat, wache zum Beispiel ein Hauskreisleiter, der ist auch gesetzt, über seine Schäfchen in seiner Hauszelle zu wachen. Oder Dienstbereiche, Städte, in die wir gesetzt sind als Gemeinde. Wächter über der Gemeinde. Es gibt viele Bereiche, wo Gott sagt, das habe ich dir anvertraut, darüber setze ich dich, sei wachsam. Und zuerst über unser eigenes Leben, sei wachsam. Du entscheidest, was in dein Leben kommt. Sei wachsam. Gott, es ist ganz wichtig. Sei wachsam. dass wir diesen Blick haben. Und dafür ist es so wichtig, dass wir in dieser Beziehung zu Gott stehen und ihm auch diese Zeit einräumen, zu sagen, jetzt habe ich nur Zeit mit dem Herrn und ich richte mich auf den Herrn aus und ich möchte hören, was er sagt. Und es ist eine wechselseitige Beziehung. Ich sage ihm, was auf meinem Herzen ist und Gott möchte das hören. Weil er ist auch jemand, er ist auch ein Wächter. Er ist überhaupt der Wächter über uns und er wacht über uns und er möchte gerne hören, was ist auf unserem Herzen. Und er sagt, ich möchte dir so gerne sagen, was auf meinem Herzen ist. Ich möchte dir so gerne sagen, was ich sehe in dieser Stadt. Ich möchte dir sagen, was auf deinem Arbeitsplatz ist. Ich möchte dir sagen, was in deiner Nachbarschaft ist oder in deinem Haus. Ich möchte dich gerne wissen lassen. Hörst du mir zu? Und ich glaube, dass wir da herausgefordert sind, auch zu sagen, geben wir dem Herrn auch diese Zeit, zu sagen, ich habe jetzt nur Zeit, mit dem Herrn zu sein. Und einfach ihm zuzuhören. Zu hören, was er sagt. Und er hat zu jedem zu uns was zu sagen und es ist ihm wichtig. Und er möchte so gerne sein Herz mit uns teilen. Das, was wirklich ein Anliegen ist auf seinem Herzen. Und wenn ich mir das so bildlich vorstelle, dann stelle ich mir das vor wie so ein Flugzeug, was wie so Ausschau hält nach einer Landebahn und guckt, wo kann es landen. Wenn es keine Landebahn findet, muss es weiterfliegen an einen anderen Ort. Und ich glaube, so ist Gottes Reden, das wirklich so kommt und guckt, wo finde ich ein Herz als Landebahn für mein Reden. Dass mein Reden wirklich so wie so zack das Herz trifft. Dass wir sagen, ich strecke mein Herz aus wie so eine Landebahn, wo Gott mit seinem Reden landen kann. Wo er sagt, oh, da finde ich einen Ort, zack, in dieses Herz, da kann ich mich offenbaren, da kann ich reden, da ist jemand, der hört mir zu. Und ich möchte gerne so eine Person sein, die ihr Herz ausstreckt und sagt, Gott, mein Herz soll eine Landebahn sein dafür, dass du für dein Reden, dass du dein Reden da platzieren kannst in mein Herz. Ja, und Gott spricht das zu uns allen. Er möchte gerne in deinem Herzen landen, weil er möchte nämlich zu allen von uns sprechen. Es ist ihm wichtig. Und die Frage ist, gebe ich ihm die Zeit? Gebe ich ihm mein Herz dafür, dass er sprechen kann? Und ich bin über eine Bibelstelle gestolpert, beziehungsweise eine Bibelstelle, die mich nachdenklich gemacht hat, wo ich dachte, das fand ich interessant und die würde ich gerne mit euch lesen, aus Lukas Kapitel 2. Könnt ihr ja, wenn ihr wollt, mit aufschlagen, Lukas 2. Lukas Kapitel 2, Verse 36 bis 38. Hier steht, und es war eine Prophetin Hanna. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Fand ich total interessant. Die Hanna, eine Prophetin, die im Tempel war, Tag und Nacht, die nicht gewichen ist. Und jetzt steht hier, was hat sie getan? Sie hat Gott gedient. Mit was? Wir denken oft, Gott dienen hat mit ganz viel Aktivismus zu tun. Hat damit zu tun, dass wir das und das machen für Gott, dass wir das und das bereiten für Gott. Und es ist ein Part. Klar, natürlich, wir haben Aufträge und die sollen wir auch ausführen. Aber ich glaube, dass Gott dienen nicht nur bedeutet, dass wir in Aktivismus verfallen und nur Dinge tun, 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 tun und dann sagen, oh, ich habe Gott gedient. Sondern ich glaube, dass ein Part davon, Gott zu dienen, und ich glaube, dass es der Hauptpart ist, der ist, im Gebet bei ihm zu sein, diese Gemeinschaft zu haben. Und die Hanna, die war Tag und Nacht vor Gott mit Fasten und Flehen im Gebet, in der Beziehung vor Gott. Die hat wirklich gesagt, ich gebe meine Zeit dem Herrn, ich gebe mein Herz dem Herrn. Ich möchte gerne wissen, was auf dem Herzen von Gott ist. Und sie hat wirklich dadurch dem Herrn gedient, steht in der Bibel. Gott sieht es als Dienen, ihm Dienen an. Und das Schöne ist, dann heißt es, dass sie von Gott zu allen redete. Warum konnte sie das? Weil sie vorher diese Zeit hatte im Tempel, wo sie von Gottes Herz empfangen hat, wo sie in Gemeinschaft mit Gott war, Tag und Nacht, alle Zeit, nicht gewichen ist, weil sie diese Gemeinschaft hat mit Gott und weil sie gehört hat, was auf dem Herzen Gottes ist. Weil sie voll war von Reden Gottes und deswegen heißt es, und sie redete von ihm, von Gott zu allen. Sie hat sozusagen den Menschen weitergesagt, was Gott ihr in ihr Herz gegeben hat, was Gott gesprochen hat. Und ich glaube, dass Gott wirklich in diesem Herzen von der Hanna eine Plattform gefunden hat, wo er landen kann mit seinem Reden. Und ich denke, dass das, wenn wir diese Gemeinschaft haben mit Gott und wenn wir diese Nähe zu ihm haben und wir seine Stimme hören, dass das wirklich so eine Voraussetzung dafür ist, dass wir überhaupt wachsam sind über unserem Leben, weil wir dann hören, was Gott sagt. Weil er vielleicht dann sagt, guck mal hier, der Punkt in deinem Leben, der muss verändert werden. Sei wachsam darüber. Oder über Bereiche, über die du gesetzt bist. Sei wachsam. Guck mal da, der Feind versucht es da und da. Und ich kann euch ein Beispiel erzählen. Die meisten von euch wissen ja, dass wir ein Kinder- und Jugendprojekt haben in Kranichstein. Das ist ja ein sozialer Brennpunkt in Darmstadt, wo wir Kindern und Jugendlichen von Jesus erzählen und sie einfach in diese lebendige Beziehung mit Jesus reinführen möchten. Und Gott hat im Traum einer Person aus unserem Team, und das ist ja auch so etwas, ne? Gott setzt ja auch ein Team über einen Dienstbereich zum Beispiel. Auch darüber sollen wir wachen. Das, was Gott uns anvertraut hat, darüber sollen wir wachen. Und Gott hat einer Person aus dem Team im Traum gezeigt, dass eins von den Kindern, was wirklich seit Anfang an bei uns dabei ist, dass das verloren geht in dem Traum. Aber das war keine Aussage, die für uns jetzt heißt, oh nein, das Kind geht verloren, Punkt. Sondern Gott hat damit gewarnt und hat gesagt, ich zeig dir die Pläne des Feindes. Der Feind möchte, dass dieses Kind verloren geht. Wach über diesem Kind. Wach über diesem Kind. Das kannst du noch nicht selber so tun, weil es Jesus gar nicht so kennt. Aber wir sind diese Wächter über diesem Kind, dass wir für dieses Kind beten. Und wir haben das erlebt. Wir haben dann eine Zeit auch gehabt, wo wir sehr intensiv gebetet haben für das Kind. Und dann war es gleich, die nächsten Treffen war es da. Und es war so, ja stark, das Gebet, das bewirkt was. Und Gott spricht nicht einfach nur und sagt uns, zeigt uns vergangene Sachen, so, das ist jetzt beschlossene Sache, das geht verloren, sondern er warnt und sagt, das ist ein Plan vom Feind, wacht darüber, dass es nicht passiert. Und so sind wir in unserem eigenen Leben und auch über die Dinge, wo du Verantwortung trägst, da sind wir ein Wächter drüber. Und Gott möchte dir gerne die Umstände zeigen. Er möchte dir gerne zeigen, was sich so in deinem Umfeld, in der geistigen Welt abspielt. Und er möchte, dass du das hörst. Und in dem Beispiel war es durch einen Traum. Gott kann ja durch verschiedene Arten reden. Ich glaube, dass er einfach da aber auch ein Herz gefunden hat, was ausgestreckt ist und sagt, Gott, rede hier als Plattform. Ja, und eine andere Bibelstelle möchte ich gerne mit euch lesen, die auch nochmal so zeigt, was Gott unter Dienen versteht. Das finden wir in der Apostelgeschichte 13. Und ich lese mal ab Vers 1, Apostelgeschichte 13, ab Vers 1. Es waren aber in Antiochia in der dortigen Gemeinde Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius und von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, auferzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Und hier auch wieder so dieses Augenmerk darauf, dass es heißt, sie dienten und fasteten vor dem Herrn. Und ich glaube, dass es auch hier dieses Dienen vor allem wirklich das war, dass sie Gemeinschaft gesucht haben mit Gott. Weil sie wissen, das ist überhaupt die Basis und das Fundament für alles, dass wir überhaupt mitkriegen, was sich abspielt und dass wir auch die Pläne Gottes, dass Gott möchte ja gerne auch seine Pläne, die er mit unserem Leben hat, uns offenbaren. Und da waren solche, die haben Gott gesucht. Und was steht dann? Sie dienten und fasteten und was ist dann passiert? Dann hat der Heilige Geist gesprochen. Auch hier, sie waren mit Gott zusammen und dann hat der Heilige Geist gesprochen, weil da waren Herzen, die sich ausgestreckt haben, gesagt haben, Gott, ich möchte hören, was du sagst. Wie wichtig, dass sie das mitgekriegt haben, weil Gott wollte sie aussondern für das Werk, zu dem er sie berufen hat, den Saulus und Barnabas, ne? Ja. Wie wichtig das ist, auch für unser eigenes Leben. Es ist wichtig, dass wir mitkriegen, was Gott sagt. Es ist wichtig. Und Gott, es ist wichtig, dass wir das nicht verpassen, dass wir diese Zeiten mit Gott haben. Das ist das A und O, das ist wirklich das Fundament. Und es kennt bestimmt jeder in seinem Leben, dass es manchmal so ist, dass man merkt, ups, ist gerade ein bisschen zu kurz gekommen vielleicht. Und Gott ist nicht ein Gott, der uns anklagt darüber und sagt, guck mal, du hast keine Zeit mit mir, sondern der ein Wächter über uns ist, der uns liebt und der in seiner Liebe zu uns sagt, guck mal, wach darüber. Ich möchte so gern mit dir sprechen. Ich möchte so gerne, dass du weißt, was auf meinem Herzen ist. Gibst du mir die Zeit? Und ihr kennt dieses Beispiel von Martha und Maria. Wer es nachlesen möchte zu Hause, im Lukas 10 findet ihr das. Lukas 10, Verse 38 bis 42. Ihr kennt die Begebenheit, Jesus kommt und die Maria, die setzt sich zu den Füßen von Jesus und sie hört ihm zu. Und die Martha, die ist beschäftigt mit ganz vielem Dienen. Und Dienen ist nicht schlecht. Also jetzt auch was zu tun ist ja nicht schlecht. Aber Gott sagt in seinem Wort, es gibt für alles eine Zeit, stimmt's? Und das ist Gott wichtig. Zu dieser Zeit, wo er jetzt hier war, da war einfach die Zeit, zu seinen Füßen zu sitzen und ihm zuzuhören, so wie die Maria das gemacht hat. Da war einfach die Zeit, ihm zuzuhören. Und ich finde es so interessant, wenn die Bibel sagt, es gibt für alles eine Zeit, Zeit fürs Weinen, Zeit fürs Lachen, Zeit und so weiter, verschiedene Sachen. Aber wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Eine Sache, die wird nicht erwähnt, dass sie ab und zu, dass es dafür Zeiten gibt, sondern das finden wir ganz oft in der Bibel, das heißt, beten sollen wir unablässig. Und ich glaube, dass das die Gemeinschaft mit Gott auch meint. Ihn suchen, mit ihm sein, verknüpft mit ihm sein, online sein, hören, was er sagt. Diese Beziehung mit Gott, ja. Zum Beispiel im 1. Thessaloniker 5, 17, da geht es darum, dass wir unablässig beten sollen, unablässig. Gott sagt nicht, dafür gibt es mal eine Zeit, mal nicht, sondern sagt unablässig, immer, alle Zeit. Weil er gerne möchte, dass wir alle Zeit mitkriegen, was er redet und was er uns sagen möchte. Und dieser Zusammenhang zwischen Gebet und wachsam sein, den finden wir ganz häufig in der Bibel. Und einen Vers möchte ich euch noch vorlesen, aus 1. Petrus 4, 7, dass ihr nicht denkt, ich denke mir das aus, sondern da steht, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Auch hier wieder, ja, dass wir wirklich diese Gemeinschaft mit Gott suchen, dass wir im Gebet sind, dass wir ihn kennen und dass wir hören, was er sagt zu uns. Weil er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und jeder, der Jesus in sein Leben eingeladen hat, du bist ein Kind Gottes und du hörst seine Stimme. Daran kann es schon mal nicht scheitern, dass wir seine Stimme nicht hören. Weil er möchte gerne zu uns sprechen. Und ich habe gedacht, was sind die Punkte, die uns hindern, Gott zu hören? Seine Stimme zu hören, die doch zu uns sprechen möchte. Was sind diese Dinge, die uns hindern? Und ich glaube, wie wir jetzt schon so gesehen haben, dass diese Hauptvoraussetzung dafür ja die ist, dass wir überhaupt dieses willige Herz haben, das sagt, ich möchte hören, was du sagst, Gott. Ich möchte wissen, was du sagst, das interessiert mich. Und ich glaube, dass wir uns manchmal selber blockieren, wenn wir vielleicht gar nicht so bereit sind, weil wir denken, vielleicht möchte der Herr mich korrigieren, will ich gar nicht hören, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Dann wird der Herr nicht zu uns sprechen, weil er nicht so jemand ist, der einfach über dein Leben drüber rollt und reinprescht und dir irgendwas drüber. So ist Gott nicht. Gott guckt, ob du ein williges Herz hast, was hören möchte, was er sagt. Und in Jakobus 1, 21 steht, deshalb legt alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit ab, und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Und hier steht nochmal, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen sollen. Das ist einmal das geschriebene Wort, was wir haben. Aber das sind auch die Worte, die er dir sagt in der Zeit, wo du einfach vor ihm bist. Gottes Reden. Er sagt, nimm dieses Wort mit Sanftmut auf. Und wenn man sich anschaut, was dieses Wort Sanftmut meint, dann heißt es mit Wohlwollen Gott gegenüber. Das heißt, also es ist das Gegenteil von Widerspenstigkeit, dass man sagt, nein, will ich nicht hören. Sondern dass man sein Herz öffnet und sagt, man hat generell ein Wohlwollen für das, was Gott interessiert, was seine Anliegen sind und was er sagt. Und wenn Gott uns das sagt, dann ist das etwas, was wichtig ist. Und natürlich ist auch Sünde so ein Blocker, Gottes Stimme zu hören, weil die Bibel sagt, dass es macht eine Scheidewand zwischen uns und Gott. Aber auch da haben wir die Gnade, Buße zu tun, Gott um Vergebung zu bitten, umzukehren und ja bei ihm zu sein, zu hören, was er sagt und nicht darin zu verharren. Und eine Sache, die mir auch noch so wichtig ist, die ich auch glaube, die in diesem Zusammenhang uns irgendwie anspricht, und zwar hatte ich an dieses Gleichnis vom Seemann gedacht, aus dem Matthäus 13. Ich möchte jetzt nicht lesen mit euch, das ist zu lang. Ich denke, ihr kennt es. Ich werde es kurz für uns zusammenfassen. Wer es zu Hause nachlesen möchte, ihr findet es in Matthäus 13. Und zwar geht es darum, Jesus erzählt ein Gleichnis. Und er sagt, es geht ein Seemann aus, der hat Samen und den sät er auf Böden. Und dann sagt er, diese Böden, auf die der Same fällt, das sind unterschiedlich geartete Böden. Es gibt einen Boden, der nimmt diesen Samen auf, da kann eine Frucht hervorkommen und es gibt Böden, die können diesen Samen nicht aufnehmen. Und als Jesus dieses Gleichnis erklärt, ist es so, dass dieser Seemann, das bist du, das bin ich, das sind die Leute, die Gottes Wort haben, das ist der Same, und die anderen Menschen Gottes Wort erzählen, die von Jesus sprechen. Und diese Böden, auf die dieser Same fällt, das sind unsere Herzen, die Herzensböden, auf die das Wort Gottes fällt. Und Gott sagt, wie in diesem Gleichnis, wo nicht jeder Boden ein Boden ist, der sagt, ja, er nimmt diesen Samen auf, so sind oft die Herzen von uns. Ja? Manches Herz nimmt das Wort Gottes nicht auf. Es gibt Herzen, die nehmen es auf. Ne? Das ist so ein Beispiel, dass er sagt, ein Gleichnis, ein Vergleich. Und es gibt verschiedene Gründe, warum das Wort nicht aufgeht in den Herzen. Und Gott sagt, ein Grund ist, dass das Wort nicht verstanden wird. Unverständnis. Dann sagt er, bei dem einen, ne, dieses Beispiel, wo dieser Same auf das Steinige gesät ist, wo es schnell aufgeht, aber es ist keine Wurzel da und wenn die Sonne kommt, dann verdorrt es. Und Jesus erklärt das und sagt, das ist quasi jemand, der keine Wurzel in sich hat vom Wort Gottes, sprich, der eben diese Gemeinschaft mit Gott nicht hat, der Gott nicht wirklich kennengelernt hat. Und es geht nicht auf, weil diese Tiefe an Beziehung zu Jesus nicht da ist. Und es heißt, wenn Bedrängnis kommt und Verfolgung um des Wortes willen, zack, dann ist das Wort, was in dich gesät wurde, in dein Herz, ist weg. Weil du keine Wurzel hast, weil du nicht stehen kannst in Gott, weil du Gott nicht kennst. Und was mir aber so dieser Schwerpunkt war, von diesen Böden, ihr kennt den Boden, wo es heißt, dass dieser Same unter die Dornen gestreut wird. Und diese Dornen ersticken den Samen und der Same geht nicht auf. Und Gott sagt, diese Dornen, das sind Sorgen. Er sagt, das ist die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums in unserem Leben. Das sind solche Blocker, die uns blockieren können, Gottes Stimme zu hören. Warum? Weil wir dann dieser Sorge unser Ohr leihen. Das heißt, wie dein Ohr ist schon verliehen an jemand, nämlich an die Sorge, und gar nicht mehr bereit zu hören, was Gott sagt. Und Gott, klar, das ist nie, so eine Botschaft ist nie anklagend, das heißt, warum sorgst du dich? Sondern, dass Gott uns darauf aufmerksam macht und sagt, sei wachsam darüber. Weil es ist nicht so, dass Sorge, dass du der einzige Mensch bist, der Sorge hat. Das kommt an jeden von uns heran, aber es ist wichtig, was machen wir damit? Und Gott sagt, wir sollen ihm das abgeben und ihm vertrauen, dass er sich darum kümmert. Aber wenn wir in diesen Sorgen, die uns so wegziehen wollen, auch von der Wahrheit und von Gottes Wort und von dem, was Gott uns offenbaren will, dann ist unser Ohr wie verliehen. Es ist verliehen an die, es gehört der Sorge. Und ist nicht bereit, das zu hören, was Gott sagt. Und Gott sagt, sei wachsam darüber, dass dein Herz nicht durch diese Sorge beschwert wird. Also mir war besonders dieser Part mit Sorgen, dass wir wirklich, ja, dass wir dürfen das Gott abgeben, wie schön. Weil er möchte sich darüber kümmern und er will sich auch in diesen Situationen uns offenbaren. Und was ich auch interessant finde, dass hier steht Betrug des Reichtums. Nicht einfach nur, ja, dein Herz hängt irgendwie an Reichtum, sondern er sagt, das ist ein Betrug. Warum? Weil es dir vielleicht einen kurzen Kick gibt, solange du lebst, der wahrscheinlich auch während des Lebens nicht lange andauert, glaube ich. Und vor allem, weil es nicht ewig währt. Es ist nichts, was dich wirklich erfüllt und es ist nichts, was du mit in die Ewigkeit nimmst. Und Gott sagt, sei wachsam darüber, dass du dein Herz nicht verschenkst an den Betrug des Reichtums. Sei wachsam darüber. Weil Gott sagt, er kommt wirklich zu einer bereiteten Braut und er möchte, dass wir bereitet sind. Deswegen ruft er das immer wieder aus und sagt, sei wachsam über deinem Leben. Pass auf. Und eine Bibelstelle, die macht es auch nochmal so schön deutlich, und zwar in Lukas 21, Lukas Kapitel 21, Verse 33 bis 36, hier steht, der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit und Lebenssorgen und jener Tag plötzlich über euch hereinbricht wie ein Fallstrick. Denn er wird über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Wacht nun und betet zu aller Zeit, dass ihr imstande seid, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Auch hier wieder diese Aufforderung, wo Gott sagt, wacht darüber, betet zu aller Zeit, sei in dieser Connection mit mir, sagt Gott, dass du hörst, was ich dir sage, dass du aufmerksam wirst. Mensch, da ist doch was in mein Leben gekommen. Raus damit, ich möchte hören, was Gott sagt. Weil manchmal merken wir das nicht. Manchmal sind so Sachen da und wir merken es gar nicht und das ist schon drin. Aber Gott möchte es dir gerne sagen und er sagt es dir. Und er sagt, er fragt dich, leihst du mir dein Ohr? Und er sagt, sei wachsam darüber, wache über dir, über deinem Leben. Und ich fand auch diese Formulierung interessant, dass hier steht, dass die Herzen nicht beschwert werden. Ja, dass es wie so eine Schwere im Herzen ist, die uns irgendwie beschwert, da drin zu hören. Und es heißt ja auch immer, wachsam sein und nüchtern sein. Und wenn man sich im Natürlichen überlegt, was nüchtern ist ein Magen, der leer ist, stimmt's? Der nicht beschwert ist mit Essen, sag ich jetzt mal. Essen macht manchmal ja auch, wenn man zu viel isst, vielleicht träge. Und Gott sagt, im geistigen Sinne übertragen ist es so, dass er sagt, pass auf, dass dein Herz nicht schwer wird, weil das macht dich träge und es beschäftigt dich mit dem, was dein Herz drückt und nicht mehr mit dem Reden Gottes. Und ich weiß, dass Gott möchte, dass er in uns diese Herzensböden findet, wo er sagt, fruchtbarer Boden, fruchtbarer Boden, fruchtbarer Boden. Und das heißt nicht, dass wir keine Fehler haben oder da mal eine Sorge ist, aber dass wir Gott unser Ohr leihen und wenn wir merken, da ist was, es rausschmeißen und diese Wächter sind und sagen, Tür zu für den Feind. Wo das Wort aufgeht und Frucht bringt. Wo es was bewirkt in uns. Und dass wir wirklich unser Ohr dem Herrn geben, unsere Herzensohren. Und interessant ist, dass zwischen der Erzählung dieses Gleichnisses und dann der Auslegung in Matthäus 13 noch eine Stelle steht, die auch da genau reinpasst, und zwar im ab Vers 14, also Matthäus 13, ab Vers 14. Hier steht, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen. Und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Wobei das Gottes Wille ist. Gott möchte, dass wir ihn verstehen, dass wir ihn hören. Er möchte, dass die Menschen sich bekehren und ihn kennen. Und er sagt, was ist der Grund hierfür, dass sie schwer gehört haben? Habt ihr es gesehen in der Bibelstelle? Weil das Herz dick geworden ist, hier steht, denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Deshalb haben sie schwer gehört. Und wenn ich mir das so vorstelle, so ein dickfälliges Herz, dann denke ich irgendwie an so eine Delfinhaut, ja, die so wie so, ja, so, wo, wenn Wasser drankommt, das perlt einfach ab. Und so stelle ich mir das vor, wenn unser Herz dick ist, dass wenn Gott mit seinen Reden kommt und das Wort Gottes wird ja auch das Wasserbad des Wortes genannt, ja, dass dieses Wasser gar nicht mehr, dass dieses Wort gar nicht mehr in unser Herz reindringt, weil es einfach abperlt an dem Herzen, weil es dick geworden ist, dickfällig. Gott sagt, sei wachsam darüber, dass dein Herz nicht dick wird, dass es nicht beschwert wird durch Sorgen, dass es nicht dick wird, dass du nicht schwer hörst und dass es nicht abstumpft mir gegenüber, dass du nicht unsensibel wirst für mein Reden. Und das Schöne ist, dass es ja wirklich möglich ist, Gottes Stimme zu hören, weil er uns dazu gemacht hat, weil wir seine Kinder sind. Und in Jesaja 50, Vers 4 bis 5, da sagt der Herr, also da steht über Gott, Jesaja 50, ab Vers 4, er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Fand ich interessant, dass auch hier nochmal steht, dass Gott das Ohr weckt, dass er nicht nur sagt, ah, oh, ein schläfriges Ohr, schade, kann ich nicht reden, sondern dass er erstmal weckt. Und wir sind diejenigen, die sich aufwecken lassen, oder nicht? Aber er geht und weckt, er möchte dir das Ohr wecken. Und er sagt, wir können hören, wie Jünger hören. Und hier wird auch der Jünger beschrieben. Was macht diesen Jünger aus? Da steht, er ist nicht widerspenstig gewesen und er ist nicht zurückgewichen. Das sind wichtige Merkmale, die wirklich einen Jünger ausmachen. Jünger ist jemand, der dem Herrn folgt, der mit Gott geht, in seinem Wort geht und der Jesus kennt. Das sind diese Dinge, die den Jünger ausmachen. Er sagt, das ist jemand, der ist nicht widerspenstig, sondern der nimmt das Wort auf mit Sanftmut. Es ist jemand, der nicht zurückweicht. Denn ich sage, oh, möchte ich jetzt nicht. Ablehnt. Das sind Dinge, die einen Jünger ausmachen. Die Frage, ist das etwas, was mich ausmacht, dass ich nicht widerspenstig bin und dass ich nicht zurückweiche? Bin ich ein Jünger? Und Im Neuen Testament gibt es auch eine wichtige Definition für einen Jünger, die ich mit reinnehmen möchte, was uns auch sagt, was einen Jünger ausmacht. Auch ein ganz wichtiges Kriterium. Und zwar in Lukas 14, 33 finden wir das. Da steht, so kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Auch ein wichtiges Kriterium. Keiner, der nicht allem entsagt, kann mein Jünger sein. Und dieses Wort entsagen, das habe ich mal nachgeforscht, das bedeutet nicht, ach, alles, was ich hab oder was ich gerne mache, das muss ich jetzt irgendwie aufgeben in meinem Leben, sondern das bedeutet, es gibt gewisse Dinge, wo Gott sagt, ja, tu es aus deinem Leben raus, schadet dir. Und über anderen Bereichen in deinem Leben sagt Gott, ordne sie, gib ihnen die richtige Priorität. Das meint dieses Wort entsagen, das heißt nämlich Mäßigung in den Dingen, Selbstbeherrschung und dass man Prioritäten ordnet. Dass es einfach die richtige Priorität kriegt und dass es nicht etwas ist, was über Gott steht. Das sind Dinge, die ein Jünger ausmachen. Er ist nicht widerspenstig, er weicht nicht zurück und er hat die Dinge in die richtige Priorität gebracht. Und Gott sagt, das ist ein Jünger und ein Jünger hört von dem Herrn. Das sind wichtige Dinge für uns, weil die uns zeigen, das ist wichtig, das bestimmt unser Leben davon, wie wir auch Gottes Stimme hören. Und ich glaube, dass diese Beschäftigungen der Welt, dass die uns auch gefangen nehmen können und uns taub machen können für Gottes Sprechen. Und ich stelle mir das so vor, wie, ja, wenn man sich das Ohr vorstellt und da ist viel Sorge, das ist wie so ein Schleier ist, der über dein Ohr gelegt ist. Und dann kommt vielleicht noch Angst, ist noch so ein Schleier, der über dein Ohr ist. Oder Ablehnung, Aktivismus, irgendwelche Beschäftigungen der Welt. Und das ist wie so ein Schleier, mit dem du dich beschäftigst und der liegt über deinem Ohr und Gott spricht. Aber das Reden kommt nur noch so dumpf an, weil du so viele Schleier über deinen Ohren hast. Aber die Quelle, aus der gesprochen wird, ist nicht leiser. Gott spricht nicht leiser zu dir. Es kommt nur leiser bei dir an, weil so viel dazwischen steht. Und es beschreibt unser Herz. Es ist wichtig, dass wir nicht diese Schleier über unserem Herz haben, die uns taub machen für Gottes Reden, sondern dass wir sagen, wenn ich erkenne, da ist was, dann kann ich es dem Herrn geben. Und es ist nicht so, dass es keiner kennt, glaube ich. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass es eine Zeit gab, wo ich so viel gearbeitet habe, dass ich wirklich zu wenig Zeit hatte mit dem Herrn. Und ich habe gemerkt, so geht's einfach nicht mehr weiter. Und ich war nur noch im Stress und habe gedacht, nee, das geht nicht. Und es war mir so, und Gott hatte mich gelenkt auf so eine Stelle, wo es heißt, allem entsagen. Und er hat gesagt, bring's in die richtige Priorität. Und dann wusste ich, ich soll mir einen neuen Job suchen. Mit anderen Arbeitszeiten. Und es war gut so. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich da korrigiert hat und dass er mich gewarnt hat und dass er gesagt hat, wache darüber, wache über deine Beziehung zu mir. Guck mal, du hast gerade wenig Zeit. Und auf die Dauer, vor allem wenn wir da drin bleiben, das entfernt uns von Gott. Aber nicht, weil Gott uns straft und sagt, du lebst nicht, wie ich will, also zieh ich mich von dir fern, sondern wir machen das, weil unser Ohr einfach anderen Dingen geliehen ist. Aber Gott ist so dran gelegen, dass er eng mit uns zusammen ist und dass er zu uns spricht. Und wenn er sowas sagt, dann kann man sagen, danke, Heiliger Geist, dass du mir das gezeigt hast, dass ich die Möglichkeit habe, das zu ändern und in die richtige Ordnung zu bringen. Und diese Beschäftigung der Welt, die finden wir in der Bibel, im 2. Timotheus zum Beispiel. Vielleicht gibt es auch andere Verse, aber im 2. Timotheus möchte ich mit euch lesen, Kapitel 2, Vers 4. 2. Timotheus 2, Vers 4. Und ich glaube auch, dass viel Arbeiten, das macht uns auch so müde und träge. Da haben wir gar keine Kraft mehr, ja? Und in diesem Bibelvers, wo es heißt, es kann nun keiner mein Jünger sein, der nicht allem entsagt. Da steht ja dieses Wort Dunatei, hat keine Kraft, weil du hast deine Kraft anderen Dingen geliehen, ne? Und hier steht 2. Timotheus 2, Vers 4. Niemand, der Kriegsdienste leistet, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Finde ich interessant, dass hier zum einen steht, die Beschäftigung des Lebens, das ist etwas, was uns verwickelt. Und ich glaube, dass es nämlich nicht etwas ist, was du immer unbedingt in der Hand hast und steuerst, sondern ich glaube, wenn wir nicht darüber wachen, wird es etwas sein, was dich steuert. Dann rennst du der Arbeit nach und du rennst den Dingen nach, die dein Leben dirigieren. Und Gott sagt, sei wachsam darüber. Wache darüber. Dass du nicht beschäftigt bist in diesen Beschäftigungen der Welt, dass sie dich nicht verwickeln. Und interessant finde ich hier, dass hier von Kriegsdiensten die Rede ist. Und das macht uns auf was aufmerksam. Es macht uns darauf aufmerksam, dass Gott sagt, du stehst in einem Kampf. Ist einfach so, weil wir in der geistigen Welt leben und weil es einen Feind gibt. Wir leben in einem Kampf, das ist der Kampf des Glaubens. Und Gott sagt, sei wachsam, sei nüchtern, vergiss das nicht. Du hast einen Feind und er möchte dich gerne des Lebens Gottes berauben. Sei wachsam über deinem Leben und lass dir die Dinge nicht nehmen. Und wenn wir uns überlegen, dass wir in einem Kampf stehen und dass wir ein Wächter sind, was brauchen wir im Kampf? Was fällt euch ein? Was brauchen wir, wenn wir wissen, da ist ein Feind, wir sind im Kampf, wir wollen diesem Feind widerstehen. Was fällt euch ein? Was muss ein Wächter haben? Waffen. Ein Wächter ist kein Wächter, wenn er keine Waffen hat, stimmt's? Und Gott hat uns Waffen gegeben. Er hat uns eine Waffenrüstung gegeben. Und die möchte ich mir gerne mit euch anschauen, dass wir das wissen, was Gott uns an die Hand gegeben hat. Weil er sagt, ein ganz wesentliches Kriterium, das haben wir jetzt gehört, das ist, dass wir nah bei Gott sind, seine Stimme hören und er wird dir zeigen, über welchen Bereich du wachen sollst. Er wird dir Dinge sagen, wichtig, um zu wachen, dass wir bei Gott sind. Und die andere Sache, wie wir wachen, ist, indem wir Gebrauch machen von der Waffenrüstung. Das ist die zweite wichtige Sache, die Beziehung zu Gott und die Waffenrüstung. Und die wollen wir uns mal anschauen, und zwar im Epheser 6. Ab Vers 10. Epheser 6, ab Vers 10. Hier steht, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Interessant, ne? Gott sagt nicht, ich habe dir eine Waffenrüstung gegeben, ich habe dir so manches gegeben, eins davon ist eine Waffenrüstung, Punkt. Sondern er sagt, warum haben wir eine Waffenrüstung? Weil wir in einem Kampf stehen und weil er sagt, du brauchst es. Du brauchst diese Waffenrüstung, um, was steht hier? Gegen die Listen des Teufels zu bestehen. Gott weiß, es gibt einen Feind in deinem Leben und er sagt, du brauchst die Waffenrüstung, damit du diesem Feind widerstehen kannst. Aber das Schöne ist, du kannst ihm widerstehen. Du sollst dieser Wächter sein, der die Tore schließt, bevor der Feind kommt, weil du ihn von Weitem siehst und ihn entlarvst und sagst nein. Und diese Waffenrüstung, die besteht in verschiedenen Teilen. Und zwar steht hier, wenn wir weiterlesen, so steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Durch alles Gebet und Flehen, betend zu jeder Zeit im Geist und wachet und so weiter. Hier auch wieder wachet, betet zu jeder Zeit im Geist. Und wir wollen uns einen Bereich der Waffenrüstung heute Abend uns besonders anschauen. Das heißt nicht, dass der wichtiger ist als die anderen Teile der Waffenrüstung, weil das heißt, er greift die ganze Waffenrüstung. Und es ist auch ein Zusammenspiel. Ich glaube persönlich, dass jeder Teil der Waffenrüstung mit der Wahrheit zu tun hat. Der Helm des Heils, unsere Gedanken werden verändert durchs Wort Gottes, durch die Wahrheit. Ja, unsere Lenden sind umgürtet mit der Wahrheit. Wir haben das Schwert des Geistes. Gottes Wort ist die Wahrheit. Glauben, indem wir die Wahrheit glauben. Und wir wollen uns vor allem anschauen, den Bereich, eure Lenden seien umgürtet mit Wahrheit. Und zwar ist es ein Bereich, über den ich schon vor einiger Zeit, schon ein bisschen länger her, immer wieder in der Bibel gestolpert bin. Das war wirklich egal, wo ich gelesen habe. Egal, ob Neues Testament, Altes Testament, egal wo. Andauernd bin ich gestolpert über Verse, wo es heißt, eure Lenden sollen umgürtet sein mit der Wahrheit. Umgürte deine Lenden. Steh auf, umgürte deine Hüften. Überall, wo ich gelesen habe und ich dachte, okay, ich glaube, der Heilige Geist möchte da was sagen. Was bedeutet das mit den Lenden, dass sie umgürtet sind? Wir haben gelesen, sie sollen umgürtet sein mit der Wahrheit. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass wir wachsam sind. Und zwar möchte ich, dass wir uns eine Bibelstelle angucken aus dem Lukas 12, wo auch so dieser Zusammenhang jetzt kommt zwischen unseren Lenden, die umgürtet sind mit Wahrheit, und dass wir wachen sollen. Lukas 12, ab Vers 35. Eure Lenden sollen umgürtet. und die Lampen brennend sein. Und ihr seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er ankommt, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Also hier werden wir schon mal damit konfrontiert. Gott sagt, unsere Lampen sollen brennend sein. Ja, ich glaube, das ist unser Geist. Und der brennt, wenn wir erfüllt sind auch im Heiligen Geist, wenn wir in der Verbindung mit Gott stehen. Und unsere Lenden sollen umgürtet sein. Das ist ein wichtiger Teil unserer Waffenrüstung, um wachsam zu sein. Und ich glaube, dass es dafür steht, dass Gott sagt, wir sollen alle Zeit bereit sein. Diese umgürteten Lenden, die sprechen dafür, sei alle Zeit bereit. Und wir werden uns nachher noch die Definition davon anschauen, denn es war früher so, dass man wohl zu Hause ungeschürzt ging. Und wenn aber jemand an der Tür geklopft hat, hat man sich umschürzt. Und Gott sagt, alle Zeit sollst du umschürzt sein, dass man die Tür öffnen kann, dass wir mitkriegen, auch wenn er herkommt, wenn er irgendwas sagt. Dass wir nicht sagen müssen, oh, ich muss noch mal meine Schürze holen, dann kann ich hören. Er sagt, deine Lenden sollen umgürtet sein. Das ist ein Zustand, der soll bei uns so zu finden sein. Und wir sollen wirklich bereit sein. Und ich finde es stark, dass ein Wächter nicht nur jemand ist, der dann reagiert, wenn der Feind schon die Tore eingerannt hat, sondern ein Wächter ist jemand, der diesen weiten Blick hat, der in Verbindung mit Gott steht und Dinge erkennt und sieht, da ist eine Lüge vom Feind und mit der Wahrheit reagiert. Und unsere Lenden sollen umgürtet sein mit der Wahrheit. Und das ist, wie Jesus auch dem Feind widerstanden hat durch die Wahrheit. Und Gott sagt, deine Lenden sollen umgürtet sein mit der Wahrheit. Und wenn du den Feind erkennst, dass er kommt mit einer Lüge, dann halte die Wahrheit entgegen und schließ somit die Tore. Sagst, ich schließe die Tore meiner Gedanken, da kommt der Feind nicht rein. Ich setze die Wahrheit entgegen. Das ist wirklich so eine, ja, ich glaube, dass Gott das auch impulsiv sagt, dass er sagt, deine Lenden seien umgürtet. Achte darauf, sei wachsam. Und dieses Wort wachen, das heißt Gregorio, und wer das nachlesen möchte in der Studienbibel, der Sprachschlüssel dazu, der ist 1120. Das meint wachen und bedeutet Aufmerksamkeit auf drohende Gefahren und auch das Sorgen für die eigene Rettung, unser eigenes Leben, über dem wir wachen, und die Bewahrung anderer. Und dann steht weiter, es ist gleichbedeutend mit seid bereit. Also dieses Wachen heißt wirklich sei bereit, werde nicht bereit, sei bereit. Du weißt nicht, wann der herkommt. Und dann werden wir nicht noch die Zeit haben zu sagen, oh, Herr, wart noch mal einen Tag. Sondern Gott sagt, sei bereit, du weißt es nicht. Ja, ist wichtig für uns. Und dann wird auch weiter, sieht man an verschiedenen Stellen in der Bibel, und ich möchte auch gleich mit euch zwei Stellen lesen, damit ihr wisst, wie ich da drauf komme, finden wir dieser Zusammenhang mit den umgürteten Hüften, der wird immer dann wieder genannt, wenn es darum ging, dass jemand in den Kampf ziehen sollte, in den Krieg ziehen sollte oder einen bestimmten Auftrag angehen sollte. Dann wurde vorher gesagt, umgürte deine Hüften. Und dann wusste man, dann geht's los. Und eine Stelle davon ist 2. Könige 4, 29. 2. Könige 4, 29. Da steht, da sagte er zu Gehasi, gürte deine Hüften und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin. Kurzer Vers, soll jetzt nicht darum gehen, was dann geschehen ist, aber es ist dieser Auftrag. Gürte deine Hüften, nimm das und dann geh. So eine Stelle finden wir auch im gleichen Buch, 2. Könige, Kapitel 9, Vers 1. 2. Könige 9, 1. Hier steht, und der Prophet Elisa rief einen von den Söhnen der Propheten und sagte zu ihm, gürte deine Hüften und nimm diesen Ölkrug in deine Hand und geh nach Ramoth in Gilead. Auch hier wieder dieses gürte deine Hüften, nimm das an die Hand, geh hin. Ja, also das war wirklich was, was wichtig war, um in den Kampf zu ziehen oder einen Auftrag auszuführen, dass die Lenden umgürtet waren. Und wir haben ja gehört, das hat was damit zu tun, ja, bereit zu sein. Und wenn man dieses Wort sich anschaut, dieses Hüftelende, was das bedeutet, das heißt Osphys, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, findet ihr im Sprachschlüssel 3603 und das heißt Hüftelende, und dann wird weiter erklärt in der Studienbibel, und zwar steht da, sich die Hüfte umgürten meint, das Gewand, das man zu Hause ungeschürzt trug, aufzuschürzen, um zur Arbeit oder zum Kampf beweglicher zu sein. Finde ich interessant. Weil wir in einem Kampf stehen und Gott sagt, deine Lenden seien umgürtet, damit du im Kampf beweglicher bist, ja? dass du umgürtet bist mit der Wahrheit, dass du das hast, was du dem Feind entgegensetzen kannst. Und es ist keine Aktion, dass wir dann erst in Aktion treten, wenn wir merken, der Feind kommt, ich muss mal meine Schürze anziehen, dann hat er dir die Tore schon eingerannt und ist drin. Sondern Gott sagt, du sollst dieser Wächter sein, der auf der Mauer steht, der vor den Toren steht und der umgürtet ist. Und wenn du den Feind siehst, dann setzt du die Wahrheit entgegen und sagst, stopp und schließ die Tore. Das ist unser Job, über die Bereiche, über die wir gesetzt sind und über unser eigenes Leben. Und das ist so toll, dass es nichts ist, wo wir dann noch denken, jetzt muss ich meine Schürze noch umziehen und schaffe ich es, bevor der Feind kommt, dann wäre er drin. Aber Gott sagt, du bist vorher schon bereit. Und das ist wirklich ein Zustand, in dem wir sein sollen. Und in Nehemia, Kapitel 4, steht auch was ganz Interessantes. Und zwar auch was zu unseren Hüften, was mir noch mal einen tieferen Einblick gegeben hat. Und zwar Nehemia 4, ab Vers 11 bis 12. Hier steht, ihr wisst, das ging darum, dass das Volk Gottes die Mauer wieder aufbauen sollte. Ja? Und jetzt steht hier, mit einer Hand arbeiteten sie am Werk. Das heißt, sie waren dabei, eine Mauer wieder aufzurichten, während die andere Hand die Waffe hielt. Also sie gingen Beschäftigungen nach. Aber sie hatten immer eine Hand an der Waffe. Das heißt, sie waren jederzeit bereit. Sie haben sich nicht ablenken lassen, auch durch das, was es zu tun gilt. Und Gott weiß, wir gehen unserer Arbeit nach, wir gehen Dingen nach in unserem Leben. Das heißt auch nicht, lass das. Ja? Gott sagt, eine Hand an der Arbeit und die andere Hand an der Waffe. Das meint unseren geistigen Zustand, unsere Waffenrüstung, unsere Connection mit Gott und unsere Wachsamkeit auch einfach auf das Geistige bezogen. Und dann steht, und von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um seine Hüften gegürtet. So bauten sie. Fand ich auch nochmal so interessant, dass der Sitz an den Hüften war der Sitz, wo das Schwert gesessen hat. Und das Schwert ist auch ein Teil unserer Waffenrüstung, stimmt's? Das Schwert des Geistes, was ist das? Genau, das ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Und umgürtet sollen wir sein mit der Wahrheit, stimmt's? Passt sehr zusammen, finde ich. Und dieses Schwert, das ist eine offensive Waffe. Das ist ja die Wahrheit, die wir dem Feind entgegensetzen. Fand ich interessant, dass hier das nochmal steht, dass das Schwert wirklich um die Hüften gegürtet war. Und das ist das, was ein Wächter ausmacht, dass er wacht, dass er nüchtern ist. Und ich glaube, dass wir dann wachen, wenn wir die Wahrheit kennen. Weil es nicht darum geht, Dinge, die wir sehen in unserem Umfeld, irgendwie emotional zu beurteilen, ja, könnte sein, könnte nicht sein, fühle mich so, weiß ich nicht. Sondern Gott sagt, wenn du mein Wort kennst, dann bist du nüchtern, die Zeichen der Zeit zu deuten und zu erkennen. Es macht uns nüchtern, einfach klar. Und Gott sagt, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Es ist deine Waffe gegen den Feind und du wirst die Zeichen der Zeit erkennen. Das ist das, was dich nüchtern macht. Das ist das, was dich klar macht. Und vor allem, das ist das, womit wir dem Feind widerstehen, weil im 1. Petrus steht, 1. Petrus 5, Verse 8 bis 9 steht, seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also auch hier wieder im Zusammenhang, da ist ein Teufel, wir stehen in einem Kampf und Gott sagt, sei nüchtern, sei wach, wisse, dass du einen Feind hast. Ja, sei wachsam, dass du den entlarven kannst, wo er anrückt in deinem persönlichen Leben. Und Gott sagt, wie widerstehen wir diesem Feind? Habt ihr es gelesen? Genau, durch den Glauben. Da steht, wir widerstehen dem Feind durch den Glauben. Und wodurch kommt Glaube? Durch das Hören von dem Wort Gottes. Da sind wir wieder bei der Wahrheit und bei dem Wort Gottes. Ja, und es ist auch ein Teil unserer Waffenrüstung. Das Schild des Glaubens, Entschuldigung, Schild des Glaubens. Ich glaube, dass jeder Part dieser Waffenrüstung mit Wahrheit zu tun hat und mit dem Wort Gottes zu tun hat, dass es die Waffe ist, die Gott uns gegeben hat. Und er sagt, durch den Glauben wirst du dem Feind widerstehen, weil du die Wahrheit entgegensetzt und sagst, nein, das ist eine Lüge. Tore zu. Und wisst ihr, was ich so interessant noch fand im Nehemia? Und ich glaube, dass das eine prophetische Aussage ist, die für uns heute spricht, im Vers 17, Nehemia Kapitel 4, wo wir waren, im Vers 17 steht, spricht von den Leuten, die an dem Bau der Mauer waren und ihre Hand an der Waffe hatten, dann steht, wir zogen unsere Kleider nicht aus, Jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Ich habe gemerkt, das ist so ein Schwerpunkt von dieser Botschaft heute. Sie zogen ihre Kleider nicht aus. Jeder hatte seine Waffe zu seiner Rechten. Was heißt das für uns? Wenn Gott was sagt, das hat ja immer was mit deinem Leben zu tun. Und ich glaube, dass das heißt, wenn da steht, sie zogen ihre Kleider nicht aus. Sie haben nicht gesagt, jetzt schlafe ich ziehe die Kleider aus, morgen stehe ich wieder auf. Könnte ja sein, dass der Feind kommt, dann ziehe ich mal meine Kleider an. Sondern sie haben ihre Kleider nicht ausgezogen. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir unsere Waffenrüstung nicht ablegen. Dass wir nicht sagen, ich habe heute keine Lust auf Kampf und ich möchte dem Feind heute nicht entgegentreten. Nee, möchte ich jetzt nicht. Ja? Was tun wir dann? Dann ziehen wir wie geistig gesehen unsere Waffenrüstung aus. Das Problem ist nur, es gibt keinen neutralen Ort, an den wir flüchten können, wo wir sagen, hier ist der Feind nicht. Ja? Da gibt es keinen Feind. So eine Welt, wo es keinen Feind gibt, da flüchten wir mal an den Ort. Und wenn wir morgen wieder bereit sind, dann ziehen wir die Waffenrüstung an und stellen uns dem Kampf. Es gibt diesen neutralen Ort nicht, weil wir leben in einer geistigen Welt und aus dieser geistigen Welt können wir nicht entfliehen. Wir haben einen Schutz durch Gott, ja, und wir haben einen Schutz und das ist die Waffenrüstung. Das ist unser Schutz. Und wir können nicht sagen, ich fliehe aus der geistigen Welt, da gibt's keinen Feind, sondern wir leben in dieser geistigen Welt und da ist ein Feind und der wacht, müssen wir nämlich auch wissen, weil der will uns nämlich verschlingen. Und Gott sagt, wenn hier steht, sie zogen ihre Kleider nicht aus, das hat für mich was von Wachsamkeit. Die haben nicht gesagt, wird der Feind mich schon nicht angreifen, wenn er sieht, ach, die Barbara, die hat ja heute ihre Waffenrüstung gar nicht an. Lass ich sie mal in Ruhe. Wenn sie morgen anzieht, dann komme ich und dann kämpfe ein bisschen. Sondern der Feind wird sehen, wenn die Barbara ihre Waffenrüstung nicht anhat, was wird er machen? Reintrampeln. Weil es heißt, er sucht, wen er verschlingen kann. Und darüber wachen wir. Wir können nicht sagen, wir ziehen das aus. Gott sagt, das ist dein Schutz. Und das brauchst du, um gegen die Listen des Teufels zu widerstehen. Ja, und Gott sagt, einmal zieht sie an, aber er sagt nicht, zieh sie wieder aus. Das heißt, es ist ein Zustand. Nicht immer wieder an, aus, sondern zieh sie an und hab sie an. Ja, dieses sei umgürtet mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Schwert des Geistes und den anderen Teilen unserer Waffenrüstung. Wir sollen unsere Kleider nicht ausziehen. Das war mir ein Schwerpunkt in der Vorbereitung, wo ich so dachte, ja, oh. Und ich habe auch bei mir gedacht, okay, wann denkt man manchmal, dass man sich so zurückzieht und gerade nicht so Lust hat, ja? Aber das können wir uns eigentlich nicht erlauben. Können wir machen, aber dann ist der Feind in den Toren drin. Gott sagt, das sind welche gewesen, die haben ihre Kleider nicht ausgezogen. Und ich wünsche mir, dass Gott unsere Gemeinde anguckt und sagt, das sind Menschen, die ihre geistigen Kleider nicht ausziehen. Die legen einfach die Waffenrüstung nicht ab. Und der Feind kommt nicht ran. Das ist wichtig, weil wir können nicht da rausziehen und der Feind wird nicht sagen, ach, dann gebe ich dir noch eine Chance. Ist nicht so. Ja, der gibt uns nicht die Zeit, das anzuziehen oder zu sagen, oh Feind, du kommst, ich ziehe nochmal meine Schürze an, dann kann ich dir, ne, hier so meine Lenden nicht umgürte sie mit Wahrheit, damit ich dir widerstehen kann, sondern das soll ein Part sein von unserem Leben, wir sollen da drin leben, das ist ein Zustand, in dem wir sind. Und vor allem, weil wir wissen auch nicht, wann der Herr kommt. Wir können auch nicht sagen, oh, wenn ich weiß, dass der Herr morgen kommt, gibt noch ein paar Werke, die ich wirken sollte, mache ich mal schnell, dass ich nicht so nackt vor ihm stehe oder nicht so unvorbereitet, sondern Gott sagt, ich werde kommen, du wirst nicht wissen, wann. Und in der Offenbarung 3,3 steht, wenn du nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Das sagt er nicht als Bestrafung, wenn du nicht wachst, dann. Sondern er sagt, es ist einfach so, ich komme, du weißt nicht wann. Sei wachsam, sagt er, weil er uns liebt. Wache über deinem Leben. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir vorbereitet sind, dass wir jetzt unser Glaubenshaus bauen, dass wenn die Herausforderungen kommen, du weißt, ah, die Wahrheit ist. Und dann setzt du die Wahrheit da entgegen. Und es ist nicht so, dass man dabei nicht vielleicht mal irgendwelche negativen Gefühle hat. Aber ich glaube, dass Gott uns dann hilft, weil er sagt, dass er aus jeder Herausforderung auch den Ausweg hat. Und dass er uns die Mittel an die Hand gegeben hat durchs Wort Gottes. Und so hoffe ich, dass wir solche sind und dass ich auch so jemand bin, dass Gott so jemand in uns findet, wo er sagt, ihr seid wie das Volk bei Nehemia, ihr seid die, die ihre Kleider nicht ausgezogen haben. Die wissen, wie sie wachen, die wirklich, die mit umgürtet sind mit der Wahrheit, die Wahrheit festhalten, die in enger Connection mit Gott stehen. Ja, wenn wir uns das nochmal, das Thema war jetzt einfach, sei nüchtern, sei wachsam, sei bereit. Wir haben uns angeguckt, wie, indem wir in enger Verbindung mit Gott stehen, dass wir hören, was er sagt, dass wir uns nicht beschweren lassen durch Lebenssorgen, durch Beschäftigung, ja, die so wie so ein Schleier vor dein Ohr machen und die Stimme Gottes nur noch so dumpf kommt, sondern die sagt, oh, da ist eine Sorge. Danke Gott, dass du es mir zeigst und dass du dich kümmerst und wir dürfen es ihm geben. Und unser Ohr ist ausgerichtet auf den Herrn. Wir sagen, Herr, ich gebe dir mein Herz als Plattform, dass du da landen kannst mit deinem Reden. Ich möchte hören, was du sagst. Und ich möchte wissen, was in der geistigen Welt, in meinem Umfeld abgeht. Vor allem auch über meinem Leben. Das ist das Wichtigste. Und Gott kommt, dass er zu dieser fertigen Braut kommt, dass wir nicht unkomplett sind. Und wir haben uns das angeguckt, wie dass wir durch die Waffenrüstung, dass das dieser andere Part ist. Einmal diese Verbindung zu Gott, diese Gemeinschaft und die Waffenrüstung, dass wir wirklich umgürtet sind mit Wahrheit, dass wir im Wort Gottes stehen und dass wir Gottes Wort kennen. Gott möchte, dass wir sein Wort kennen, weil er weiß, das ist die Wahrheit, die uns aus den Herausforderungen hilft, diesen Ausweg zu finden, sie zu überwinden und vor allem dem Feind zu widerstehen und zu sagen, Lüge, ich verschließe die Tür. Und weil Gott nicht möchte, dass der Feind dir etwas von dem klaut, was er dir geschenkt hat und was du durch Glauben etabliert hast in deinem Leben. Gott sagt, Mensch, steh fest auf dem Wort, ja, steh fest in den Dingen, die ich dir gegeben habe und die sich etabliert haben durch Vertrauen zu Gott. Gott sagt, wache darüber, dass du sie dir nicht rauben lässt vom Feind. Und da möchte ich schließen mit einem Bibelvers aus der Offenbarung. Offenbarung 3, Vers 11. Hier steht, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Halte fest, was du hast. Ich glaube, dass Gott das uns ja einfach so sagt. Halte fest, was du hast, damit der Feind nicht in dein Leben reintrampelt, dass er nicht in deine Tore reinkommt. Und wenn du merkst, es gibt Dinge in meinem Leben, die blockieren schon manchmal so ein bisschen das Reden Gottes oder dass ich seine Stimme höre, reden tut er ja, ja. Aber dass ich diese Stimme höre, wenn du merkst, Mensch, da gibt's Dinge, ja, die haben vielleicht mein Herz dickfällig gemacht oder die haben mich beschwert, die haben mein Herz beschwert, dann haben wir einfach die Möglichkeit zu sagen, danke Gott, dass du mir das zeigst, ja, wie gut, dass er es uns zeigt, und dann können wir damit vor Gott gehen und können sie ihm abgeben und dann hören wir klar und sind wachsam und verpassen nicht die Dinge, die er uns mitteilen möchte. Und er sagt, halte fest, was du hast und lass es dir nicht vom Feind rauben.
Jemand sagte mal, ich habe dem Teufel einen Vorschlag gemacht. Ich lass dich in Ruhe und du lässt mich in Ruhe. Du musst wissen, du wirst dich dran halten, er nicht. Er wird sich nicht dran halten. So. Weil vor allem unsere Schwachstellen, die nutzt er gerne aus, um uns zu Fall zu bringen oder auch unser Leben zu zerstören oder negativ zu beeinflussen. Ja, ich lade dich ganz einfach ein, auch wenn du sagst, ja, oh Mann, ich habe so manches über mein Ohr gelegt und ich muss wieder in wirkliche Jüngerschaft zurückkehren. Steht ja geschrieben, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie gehen nicht mehr verloren in alle Ewigkeit. Dass du einfach zum Herrn kommst und sagst, Herr, ich will hören. Vielleicht ist dein Ohr taub geworden, schwer geworden, dein Herz schwer geworden. Aber dass du einfach heute zu Gott kommst und sagst, Gott, ich will, dass da wieder klar Schiff reinkommt. Und wenn du sagst, ich weiß gar nicht mal, wie das geht, wie ich das anpacken kann, glaub mir, wenn du das möchtest, Gott weiß, wie das geht. Du kannst ihm kommen und sagen, Herr, ich möchte das wieder klar haben. Und würdest du mir bitte helfen? Und dann wird er dir helfen und dann wirst du wieder klar Schiff haben, klar Ohr haben und deutlich hören, was er zu sagen hat. Gott sucht Menschen, mit denen er reden kann. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Er hört uns und wir hören ihn. Gut, ich lade dich ein, einfach hier vorne zu sein. Wenn du Anliegen auch hast, dann oder auch Nöte hast, dann kannst du gerne kommen. Wir gehen jetzt einfach eine Zeit des Anbetens rein, weil du kannst hier vorne, meistens in den Reihen ist man nicht so ungestört, man ist abgelenkt durch links, rechts, vorne und so weiter. Aber du kannst gerne hier vorne beten kommen, da bist du total ungestört und kannst dich total auch ausrichten, gedanklich auf den Herrn. Wir wollen erst nochmal für dich beten, komm mal her, Schwester Herz. Deine Nichte ist das? Ja, wie heißt sie? Juliana? Ja. Also Juliana, ihre Nichte, sie war noch nicht hier und die hat ein Baby und das Baby ist jetzt gestorben, ein Kindstod. Und wir wollen einfach die Mama und die Familie, die Eltern segnen. Und wir segnen, Herr, wir segnen die Familie in dem Namen Jesus. Wir segnen die Mama, den Vater des Kindes. Wir segnen alle Angehörigen, Eltern, Oma, Opa. Wir segnen sie alle, Vater, und wir sprechen Frieden aus und Trost über sie. Wir danken dir, Herr, dass die Babys dir gehören und dass dieses Baby bei dir ist. Danke, Herr, dass die Kinder, die gehören, diese Babys gehören dir. Ich danke dir, dass dieses Baby bei dir ist und dass es bei dir in Sicherheit ist. Und jetzt spreche ich Trost aus über alle Verwandten, über alle Angehörigen. Trost über euch in Jesu Namen. Friede sei mit euch. Danke, Herr. Amen. Sag deiner Nichte, ich weiß nicht, ob sie Jesus nachfolgt. Wenn nicht, dann soll sie einfach zu Jesus kommen und sie wird, wenn sie ihr Leben Jesus gibt, dann wird sie ihr Baby wiedersehen. Ja, sag's ganz liebe Grüße. Okay? Gott segne dich. Halleluja. Danke, Vater. Wie gesagt, komm gerne hier vorne beten und vielleicht dein Gehör wieder mal schärfen lassen. Du hast ja morgens, ich denke mal, wenn du duschst, dann gehst du manchmal vielleicht mit so einem Wattestäbchen ins Ohr und machst dein Ohr ein bisschen sauber. Sag, Heiliger Geist, mach mal wieder meine Ohren klar, dass sie wieder hören. Ich erlaube dir, dass du mich zu einem hörenden Jünger machst, zu einem hörenden Jünger. Er ist hier.